In unserem Thema Erneuerung in der Gemeinde hatten wir zuletzt von der Möglichkeit solcher Erneuerung gesprochen. Es gibt solche, die haben schon die Hoffnung aufgegeben, dass etwas Neues in der Gemeinde entstehen kann. Es gibt hier auch verschiedene richtige Lehren darüber. Aber die Heilige Schrift zeigt uns, dass es möglich ist, für Kinder Gottes wieder neu auf den Plan zu kommen, wieder neu gestärkt zu werden, wieder neu Mut zu fassen und in der Frische des Glaubens voranzugehen. Und es ist auch möglich für Gruppen von Gotteskindern, also für Gemeinden, wirklich erneuert zu werden in ihrem Glaubensleben. Das zeigen uns verschiedene Schriftstellen und wir lesen noch einige, bevor wir uns den Weg der Erneuerung selbst anschauen. Mir sind wichtig geworden Verse wie zum Beispiel Philipper 2, Vers 13. Wir haben diesen schon einmal angeführt, als wir von der Notwendigkeit wohl sprachen. In Philipper 2, Vers 13 steht geschrieben, Gott ist es, der in uns wirkt. Beides das Wollen und das Vollbringen. Das zeigt uns, dass es möglich ist, das zu tun, was Gott will, weil Gott es ist, der in uns wirkt. In Jesaja 54 spricht Gott zu Israel über seine Erneuerung. Er vergleicht Israel mit einer Frau, die keine Kinder haben kann. Und er sagt, diese Frau, Israel, wird noch mehr Kinder bekommen als eine andere, die sonst fruchtbar war. Warum? Weil ihr Mann der Schöpfer ist. Wenn eine Frau nicht Kinder haben kann, aber ihr Mann ist ein Schöpfer, dann braucht sie keine Angst zu haben, dass sie nicht Kinder kriegen kann. Denn der Schöpfer kann aus nichts etwas hervorbringen. Es hängt alles von ihm ab und nicht mehr von der Frau. Und so eine Frau hat sich Gott erkoren. Nicht nur in Israel, sondern in uns, die wir hinzugekommen sind. Nun sind wir aber zu neuem Leben gekommen. Und Gott wirkt in uns als seiner Braut, als seiner Frau nach Epheser Kapitel 5. Dort werden wir verglichen mit der Ehe in unserem Verhältnis zu Christus. Und wir sind zu neuem Leben gekommen. Und das schon zeigt uns eine Möglichkeit. Aber es ist dennoch Gott, der in uns wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Eine andere Stelle ist Epheser 3, Vers 20. Nachdem der in uns wirkt, Gegenwartsform, Gott ist dabei, in uns zu wirken. Ob wir das merken oder nicht, er ist da und wirkt in uns. Und das ist eine Verheißung, das ist eine Zusage. Wir können uns daran klammern und wissen, dass Erneuerung in meinem Leben möglich ist. Es braucht nicht so öde zu bleiben, wie es vielleicht uns vorkommt. Es ist möglich. Eine andere Stelle, die uns Mut machen kann, ist 2. Korinther 1, Vers 21. 2. Korinther 1, Vers 21. In Vers 20 spricht Paulus von den Verheißungen Gottes, die durch Christus zur Erfüllung gelangen. In ihm sind sie sicher, das heißt, in ihm finden sie ein Ja und ein Amen. Durch Christus kommen sie zur Erfüllung. Und Paulus schließt noch an, durch uns, das heißt, Christus will durch uns wirken. Und in Vers 21 sagt er dann, es ist Gott, der uns auf die Beine stellt. So das griechische Wort. Vielleicht haben Sie in Ihrer Übersetzung gefestigt. Das Wort gefestigt, oder? Das haben Sie gefestigt. Es ist Gott, der es tut. Er stellt uns wieder auf die Beine. Im Anfang des Kapitels zeigt Paulus, dass er durch eine sehr schwere Not fast gestorben wäre. Er wäre also in die Horizontale gegangen. Er wäre niedergestreckt gewesen. Aber Gott hat ihn aufgerichtet. Und er sagt, Gott kann nicht nur uns aufrichten, seine Verkündiger, seine Boten, seine Apostel, sondern er sagt, uns mit euch zusammen, auch euch kann er stärken. Er kann jeden Christen, jedes Gotteskind, kann er wieder aufrichten, körperlich und geistlich, so wie er es will. Geistlich kann er es immer tun, körperlich muss er es nicht tun, aber er kann es tun, wenn er es will. Und die Versicherung ist die, dass er uns gesalbt hat, dass er uns versiegelt hat, dass er uns seinen Geist gegeben hat. Das sind Verse, die uns Mut machen können. Was uns auch ferner Mut machen kann, ist solche Aussage, wie wir sie in Offenbarung 2 und 3 haben. Dort haben wir die Briefe Jesu an die sieben Gemeinden, die er Johannes schreiben lässt. Er diktiert sie Johannes. Und dort haben wir einen manchen Ruf zur Erneuerung. Es ist etwas, das nicht in Ordnung ist bei fast jeder Gemeinde. Es ist vielleicht nur eine Gemeinde, bei der er nichts zu rügen hat. Und dann kann er natürlich dort weiterfahren mit seinem Wirken. Aber bei den meisten Gemeinden ist doch etwas auszusetzen. Aber er ruft durch seinen Heiligen Geist nicht nur diesen sieben Gemeinden zu, sondern auch anderen Gemeinden ruft er zu, über diese Briefe an diese sieben. Da gibt Jesus zu verstehen, dass was er hier sagt, das sagt er an allen Gemeinden, also auch an uns. Und dieser Ruf Jesu zeigt uns die Möglichkeit, dass es anders werden kann. Denn wenn es nicht möglich wäre, würde Jesus nicht dazu aufrufen, dass es anders werden sollte. Dieser Ruf ist also eine Verheißung, dass es anders werden kann. Es ist möglich, erneuert zu werden im geistlichen Leben, weil die Gnade Jesu genügend ist. Jetzt einige Stellen, die von dieser Gnade sprechen, besonders in 2. Korinther 4, 15 und 16 wird davon gesprochen. 2. Korinther 4, 15 und 16. Alles ist um euretwillen, damit die Gnade überreich geworden durch die vielen, die Danksagung zur Herrlichkeit Gottes überströmen lasse. Deshalb ermatten wir nicht. Weshalb? Weil es genügend Gnade gibt. Deshalb. Paulus war in eine Not gekommen. Und die Korinther haben für ihn gebetet. Und als die Korinther für ihn beteten, hat Gott erhört. Und nun sagt Paulus, da Gott erhört hat, dürft ihr jetzt danken. Für was danken? Für die Gnade, die Gott gezeigt hat. Und weil es Gnade gibt und weil es Fürbitte gibt, dürfen wir weiter hoffen, dass es Erneuerung gibt. Deshalb ermatten wir nicht. Das heißt, deshalb kommen wir nicht zu dem Schluss, dass es so bleiben muss, wie wir sind, wenn wir müde sind. Wir müssen nicht in unserem geistlichen Leben müde bleiben. Wir müssen nicht zugeben oder verzagen und sagen, es muss jetzt halt eben so bleiben. Nein, wir ermatten nicht, sondern wir hegen die Hoffnung, dass wir aufwärts kommen können. Sondern, wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, zugrunde geht, das kann vorkommen. Da liegt keine Verheißung darauf, dass er jünger werden wird. So wird doch der Innere Tag für Tag erneuert. Warum? Wegen der Gnade, die zur Verfügung steht. Man vergleiche auch 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 9 und 10. 2. Korinther 12, 9 und 10. Verse, die wir oft gehört haben, vielleicht sogar auswendig kennen. Hier wird von der genügenden Gnade gesprochen. Er hat mir gesagt, meine Gnade ist stets genügend für dich. Luther übersetzt wohl, lass dir an meiner Gnade genügen. Das ist ein Aufruf. Im Grunde ist das nicht, was Jesus sagt. Jesus sagt nicht zu Paulus, lass dir genügen, sondern er sagt, es ist nicht ein Aufruf, eine Befehlsaussage, es ist eine Informationsaussage. Er teilt Paulus etwas mit. Und aufgrund dieser Mitteilung darf Paulus sich an dieser Gnade genügen lassen. Aber zunächst ist es einfach indikativ, eine Information. Jesus teilt ihm etwas mit. Was teilt er ihm mit? Dass er genügend Gnade hat für Paulus. Und jetzt soll Paulus seine Schlüsse ziehen daraus. Und er tut es auch. Und zunächst ist es Information. Meine Gnade ist genügend für dich. Nicht nur einmal, sondern hier haben wir im Griechischen eine Form, die wir im Deutschen nicht so gut übersetzen können. Deshalb müssen wir ein extra Wort gebrauchen, wie stets oder ständig oder fortdauernd. Es ist kontinuierlich so, stets, immer, in jedem Moment ist genügend Gnade da. Deshalb kann auch in jedem Moment neue Kraft da sein. Und jetzt sagt Jesus, denn die Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Und deshalb müssen wir zur Schwachheit kommen, damit Jesu Kraft zur Entfaltung gelangen kann. Übrigens, wir stellen hier fest, dass wir eine Form von Gnade haben, die wir nicht immer im Neuen Testament haben. Oft heißt Gnade einfach Gunst. Dann heißt Gnade als Gunst in besonderer Weise Vergebung, wenn diese Gunst einem Verbrecher oder einem Sünder, einem, der verfehlt hat, gezeigt wird. Dann sieht Gunst oder Gnade als Vergebung aus. Mal bedeutet Gnade auch etwas Schönes, etwas Angenehmes. Zum Beispiel, wenn ein Christ leidet, dann sagt Petrus, das ist schön vor Gott. Da ist er günstig eingestellt. Das macht ihm Freude. Das ist etwas, das angenehm ist. Hier ist Gnade Kraft. Wenn Gott einem notleidenden Christen günstig eingestellt ist, wenn er ihm seine Liebe zeigt, dann sieht diese Liebe, diese Gunst aus wie Kraft, dann ist das Kraft. Wenn Gott zur Hilfe eines notleidenden, eines ermatteten, eines müde gewordenen Christen kommt, dann zeigt er ihm seine Kraft. Meine Gnade ist genügend. Warum? Weil die Kraft vollkommen wird in der Schwachheit. Und jetzt die Schlussfolgerung des Paulus. Also, will ich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, dann wird er froh sein oder zufrieden sein, wenn er schwach ist. Warum? Damit die Kraft Christi auf mir und um mich und mich umgebe, auf mir sei und mich umgebe. Das Wort hier, wie heißt es bei Luther?
In mir wohne.
In mir wohne. Aha. Hier muss man wieder abweichen. Über mir wohne. Die Franzosen sagen, wir evangelisieren unter dem Zelt. Die Deutschen sagen, wir evangelisieren im Zelt. Beides muss man hier gebrauchen. Der Grundtext gebraucht hier ein Wort, das einen so umgibt, wie ein Zelt einen umgibt, von oben und von den Seiten, damit ich in der Kraft wohnen darf, wie in einem Zelt. Das ist der Sinn. Natürlich soll die Kraft auch in mir wohnen, aber zunächst ist es eine beschützende Kraft, eine mich umgebende Kraft, damit die Kraft Christi auf mir sei und mich umgebe. Man muss hier zweierlei sagen. Daher habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an übermütiger Behandlung. Aha, das ist schwer, nicht wahr? Wenn Leute übermütig sind, wenn sie uns behandeln. An Nöten, an Verfolgungen, an Schwierigkeiten, um Christi willen. Denn wann ich schwach bin, dann bin ich stark. Das heißt, gerüstet mit Kraft und Vermögen. Also, hier sehen wir die Möglichkeit der Erneuerung durch die Gnade, die genügend ist. Jakobus spricht auch von dieser genügenden Gnade. Jakobus 4, Verse 5 und 6. Der Zusammenhang ist ein interessanter. Es ist der Zusammenhang der Versuchung in unserer heutigen Zeit,
in uns, in unseren westlichen Gegenden haben wir sehr viele Versuchungen. Fleischeslust, Augenlust, hoffärtiges Leben, das ist an der Reihe von Tag zu Tag in unserem Leben. Das begegnet uns. Die Welt, unsere Umwelt ist voll von diesen Dingen. Und jetzt könnte ein Christ in Versuchung kommen. Und die Welt lieb gewinnen und von diesen Früchten schmecken wollen. Aber Jakobus warnt, Vers 4, nicht die Welt lieb gewinnen, dann würde es Hurerei bedeuten, dann würdet ihr Christus verlassen. Ihr könnt nicht bei beiden Herren dienen, nur einem Herrn kann man dienen. Und die Lösung für so eine Situation ist nun Vers 5 und 6. Oder meint ihr, dass die Schrift vergeblich rede? Man muss hier in Vers 5 zwei Fragen sehen. Der Vers wird verschieden übersetzt. Aber man kommt hier am besten aus, wenn man hier einfach zwei Fragesätze stellt. Meint ihr, dass die Schrift vergeblich rede? Das ist der erste Satz, die erste Frage. Jakobus setzt voraus, dass Christen mit der Schrift umgehen werden. Auch Christen, die in Versuchung kommen, die Welt lieb zu gewinnen. Er hat in Kapitel 1 von der Rolle der Heiligen Schrift gesprochen. Das Wort Gottes muss in uns eingepfropft werden, muss aufgenommen werden. Und dann können wir wachsen und zunehmen. Und jetzt sagt ihr, die ihr nun auf mich gehört habt, hört ihr jetzt auch wirklich auf die Heilige Schrift? Oder spricht die Heilige Schrift umsonst zu euch? Sie spricht schon. Jedes Mal, wenn wir die Heilige Schrift aufschlagen, spricht sie. Wir brauchen nicht noch ein extra Reden zu erwarten. Aber diese Schrift kann umsonst sprechen, wenn sie nicht mit Glauben vermengt wird, wie der Hebräerschreiber es sagt. In uns, wenn wir uns nicht hingeben, wenn wir die Schrift nicht ernst nehmen. Und die zweite Frage, begehrt der Geist, der Wohnung in uns aufnahm, bis zum Neid? Die Heilige Schrift spricht und der Heilige Geist geht mit uns um. Und nun die Frage, was den Heiligen Geist betrifft. Er nahm in uns Wohnung auf. Wann? Als wir zum Glauben kamen. Dieser Geist, wie geht er mit uns um? Geht er mit uns um, wie jemand mit uns umgeht, der neidisch wird? Es gibt Ehepartner, die werden eifersüchtig, mitunter zu Recht, mitunter zu Unrecht, wenn sie etwas merken. Der Heilige Geist ist eifersüchtig. Aber er wird nicht neidisch. Es kommt der Zeitpunkt, wo er frei ist. Er ist nicht auf uns angewiesen. Er kann uns, wenn wir darauf bestehen, die Welt lieb zu gewinnen, in die Welt gehen lassen. Er wird über uns wachen. Er wird sich um uns bemühen. Aber denken wir ja nicht, dass der Heilige Geist ewiglich Geduld haben wird und uns auch dann bewahren wird, wenn wir wirklich nun die Welt mit offenen Augen ansehen und darin Freude haben wollen und liebäugeln mit der Welt. Nein, sagt Jakobus, Vorsicht, nicht spielen mit dem Heiligen Geist. Aber hier liegt doch eine Verheißung, die gleich angeschlossen wird in Vers 6. Aber er gibt Gnade, Gnade, die größer ist. Größer als was? Größer als die Versuchung. Hier sehen wir die Möglichkeit der Bewahrung und auch der Erneuerung. Wenn wir die Welt lieb geworden haben, werden wir müde im geistlichen Leben. Paulus sagt, es ist der Weg des Todes. Dann brauchen wir neues Leben. Wir brauchen Erneuerung im geistlichen Leben. Der Heilige Geist ist da. Das Wort Gottes ist da. Die Gnade Gottes ist da. Und das ist Verheißung für uns. Wir können erneuert werden. Er gibt Gnade. Gnade, die größer ist. Deshalb sagt er, Gott widersteht den Hochmütigen. Aber den Demütigen gibt er Gnade. Diese Gnade ist unsere Hoffnung. Noch eine Stelle, bevor wir zum nächsten Punkt gehen. In Johannes 10, Vers 10, sagt Jesus ein Wort, das uns eine große Ermutigung sein darf. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, und hier müssen wir vielleicht auch etwas anders übersetzen, und dieses im Überfluss. Dieses Leben ist nicht nur ein Leben, wodurch wir vegetieren müssen, soeben dahin schleichen müssen. Es gibt Leute, die leben in Römer 7 und meinen, sie müssten jetzt ewiglich geknechtet sein in der Sünde. Es muss nicht so sein. Die Sünde wird nicht weichen aus uns, aber wir müssen nicht dauernd darunter schleppen und meinen, wir müssten jetzt in die Versuchung fallen, wir müssten jetzt ewiglich schlechtes Gewissen haben. Nein, es gibt Gnade, die zum Sieg verhelfen kann. Es gibt Leben, und dieses Leben im Überfluss, es kann, wir können voll sein von diesem Leben, wir können noch weitergeben an andere, es kann überfließen zugunsten von anderen. Jesus hat Leben für uns bis zum Überfließen versprochen, nicht nur gerade Leben. Johannes 10, Vers 10. Vers 11 ist es?
Ja.
Danke, entschuldigen Sie. Johannes 10, Vers 11. Nun kommen wir zu einem nächsten Gedanken, und das ist der Punkt, auf den wir lange gewartet haben. Ich habe, wie man in alltäglichem Deutsch sagt, um den Brei gesprochen. Aber es gibt Leute, die haben schon alle Hoffnung aufgegeben, und ich wollte Hoffnung wecken, Appetit wecken. Wie kann man erneuert werden? Das ist die Frage. Ja? Welches ist der Weg zur Erneuerung in der Gemeinde? Und wenn ich ein Mitglied bin in der Gemeinde, dann frage ich mich, wie kann ich erneuert werden? Und dann die zweite Frage wird sein, wie kann es unter uns auch anders werden, in der Gemeinschaft, in den Beziehungen zueinander? Aber zunächst bei mir persönlich. Wie kann das nun wirklich geschehen, dass ich erneuert werde? Und es ist ganz einfach. Aber der Weg muss beschritten werden. Wir haben eine Hilfe in einer Stelle, die ich wohl schon einige Male gelesen habe, Epheser 4. Dort wird in Vers 23 von Erneuerung gesprochen. Paulus sagt den Ephesern, ihr wurdet gelehrt, unter anderem erneuert zu werden oder verjüngt zu werden im Geiste eures Denksinnes, eures Gemüts. Aber vor Vers 23 kommt was? Vers 22. Und was steht in Vers 22? Ihr wurdet gelehrt, abzulegen. Ablegen kommt vor Erneuerung. Das ist der Schritt, der vorher kommt. Wenn wir Vers 23 beschreiten wollen und Erneuerung erleben wollen, dann müssen wir zuerst durch Vers 22 schreiten. Zuerst ablegen. Was ablegen? Den alten Menschen. Mein altes Ich, mein altes Wesen, meine alte Handlungsweise, Denkweise, Fühlungsweise. Mein altes Wesen, meine alte Art, die Art eines Menschen, der nicht mit Gott versöhnt ist. Erst gilt es, diesen alten Menschen abzulegen. Hierbei wollen wir einige Zeit stehen bleiben. Was heißt es, abzulegen im Einzelnen, den alten Menschen abzulegen? Lassen Sie mich einige Vorschläge machen. Einmal bedeutet es, sich selbst für gestorben zu halten. Der alte Mensch bin ja schließlich auch ich. Ja? Ich habe einen alten Menschen in mir. Ich muss mich selbst aufgeben. Paulus sagt in Galater 2, Vers 22, ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Er sagt es in einer Form, die die Gegenwart betrifft. Im Deutschen haben wir etwas Ähnliches. Wenn wir die vollendete Gegenwartsform gebrauchen, dann bedeuten wir damit, bringen wir damit zum Ausdruck, dass etwas in der Vergangenheit geschehen ist, das jetzt einen Wert hat. Wir brauchen dadurch die vollendete Gegenwartsform oder eine Vergangenheitsform, die in die Gegenwart reicht. Das ist auch so hier in diesem Vers. Paulus sagt nicht nur, ich wurde mit Christus gekreuzigt, sondern ich bin mit ihm gekreuzigt. Ich bin heute jemand, der damals mit ihm gekreuzigt wurde. Ich bin heute ein Toter. Das ist eins von dem Schwierigsten für uns Christen. Wir möchten nicht sterben.
Sterben, genau.
Wie bitte? Galater 2, Vers 20.
19, also bitte.
Nun, es wird verschieden sein in der Verseinteilung.
Ja, 19.
Nach der Luther-Übersetzung wird es dann Vers 19 sein. Ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Und in Römer Kapitel 6, Vers 11, sagt Paulus den römischen Christen, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Wir leben, aber wir wissen, dass wir mit Christus eins geworden sind. Und Christus ist einmal gestorben. Und wenn ich mit Christus eins geworden bin, dann heißt das, dass sein Tod mein Tod ist. Und das hat für mich jetzt in der Praxis Bedeutung. Das heißt, wenn jetzt das, wofür Jesus gestorben ist, nämlich die Sünde, an mich herankommen will, dass ich jetzt die Stellung eines Toten einzunehmen habe, das kommt nicht von selbst. Ich kann entscheiden, ob ich nun mich für so einen halte, wie die Schrift es sagt, der mit Christus gestorben war. Jesus sagt es so, wer mir nachfolgen will, der soll sein Kreuz auf sich nehmen, täglich. Kreuz auf sich nehmen heißt nicht schon sterben. Denn der Kreuztragende lebt noch. Aber dass er sein Kreuz trägt, zeigt, dass er Richtung Tod geht. Denn die römischen Soldaten haben mitunter Reihen von Gefangenen mit Kreuzen auf ihren Rücken dahergeführt und sie waren auf dem Weg zu einem Kreuzigungspunkt. Dort sollten sie dann gekreuzigt werden. Jemand, der sein Kreuz trug, der sagte dann mit anderen, die das gerade sahen, ich bin auf dem Weg zum Tode. Und Christus sagt, wer mir nachfolgt, der muss mit einem Kreuz auf dem Rücken mir nachlaufen. Denn ich gehe Richtung Kreuz. Ich werde sterben. Und wer mir nachfolgt, der muss auch bereit sein zu sterben. Jetzt gerade, wo er das Kreuz trägt, stirbt er vielleicht noch nicht. Aber er muss bereit sein zu sterben, das heißt das Kreuz auf sich nehmen. Wir nehmen also eine Stellung ein, in der wir uns für gestorben halten oder wir zeigen, wir sind bereit zum Sterben. Und das wird sehr, sehr praktisch in mitmenschlichen Beziehungen. Wir haben da einige Fragen an uns selbst zu richten. Zum Beispiel, versuche ich immer noch, mein Leben zu retten? Bei den kleinen Kindern am Tisch sieht das so aus, dass sie dann sehr Angst haben darum, dass jemand anders ihren Nachtisch wegholen kann. Ich habe das mal erlebt als kleiner Junge. Wir waren zu Gast bei meinem Onkel und jetzt hatte ich wirklich Angst, ich weiß nicht warum. Es war wahrscheinlich ein sehr schöner Nachttisch und ich hatte Angst, jemand würde mir den wegholen. Und dann habe ich ganz leise, sodass es nicht zu auffällig sein würde, meinen Arm oder meine Hand so um dieses Schüsselchen getan. Das war schon da auf dem Tisch bereit. Ich hatte Angst, jemand würde mir das wegnehmen. Ja, warum durfte man das nicht wegnehmen? Nur, das schmeckt so gut. Es bedeutet ein Stück Leben, ein Stück Genuss für mich, ja? Und auf diesen Genuss wollte ich nicht verzichten. Jetzt sind wir älter geworden, aber wir bleiben diese Kinder. Wir legen unseren Arm um das, was uns Leben bedeutet. Ob das ist das Auto ist, ja, jetzt hat jemand mit einem Fahrrad dagegen gegangen. Und dann reagieren wir, ja? Das hätte nicht sein sollen. Wir zeigen mit unserer Reaktion, wie lieb uns das Auto ist. Das heißt nicht, dass er es tun sollte. Unsere Reaktion soll nur zum Ausdruck bringen, ob wir bereit sind, nicht zu sündigen, wenn ein anderer sündigt. Darum geht es. Meine Reaktion kann zum Ausdruck bringen, dass es nicht richtig war, aber sie muss nicht, darf nicht zum Ausdruck bringen, dass ich ihn verwünsche oder dass ich etwas Böses sage oder murre. Oder das Wetter. Wir haben nun einige Tage gehabt, wo es nicht ganz so schön war, wie es heute ist. Nicht lange vor dem war es so schön wie heute. Nun wollen wir es jeden Tag so schön haben, wie es heute ist. Was tun wir da? Die Leute sind angewiesen auf Freude, auf die Sonne. Sie sind angewiesen auf Sonnenschein. Es kann dann weitergehen. Es kann so sein, dass wir angewiesen sind auf das Benehmen, auf das Verhalten eines anderen Menschen um uns her. Wenn der sich nicht so verhält, wie es mir Freude machen würde, dann habe ich keine Freude mehr. Mit anderen Worten sage ich, ich kann nur, darf nur Freude haben, wenn der andere so sich benimmt, wie es mir Freude macht. Ich kann ohne dieses Verhalten nicht froh sein. Es gibt sehr praktische Dinge auf diesem Gebiet im Alltagsleben. Und die Frage, muss ich mich verteidigen? Muss ich mich rechtfertigen? Oder kann ich dastehen im Raum als jemand, der verdächtigt wird, als hätte er etwas Böses getan? Es ist schwer, am Kreuz zu hängen zwischen zwei Dieben. Jesus hing dort und war unschuldig. Aber er wurde so gezeigt der Welt, als wäre er schuldig. Das ist schwer. Aber es ist auch schwer, an einem Kreuz zu hängen, auf jeder Seite von Jesus, als ein Verbrecher. Es ist schwer, als Sünder zu gelten, und es ist schwer, als Nichtsünder zu gelten und aufzuleiden. Es ist immer schwer, als zu leiden, der Sünde wegen, ob gerechterweise und ungerechterweise. Wir wollen einfach gerecht sein. Und es kommen die kleinsten Dinge und wir meinen, wir müssen uns rechtfertigen. Ein kleines Beispiel, das sehr praktisch ist. Ich war heute spät für die Gebetsgemeinschaft. Jetzt hätte ich mich anschließend rechtfertigen können bei Herrn von Kähnert oder bei den anderen und sagen, ja, so und so war es. Es kann vielleicht notwendig sein, zu sagen, warum so etwas war. Aber ich muss mich selbst fragen, was treibt mich dazu? Ist es das Bedürfnis, nun meine Ehre zu retten vor den anderen, denn ich hätte ja um 15 nach dort sein sollen. Jetzt war ich aber nicht. Aus welchem Grunde war ich es nicht? In diesem Fall wurde ich aufgehalten. Vielleicht aber war ich zu langsam und hätte dort sein können. In beiden Fällen fühle ich mich dann vielleicht ja, unangenehm. Wir haben dann oft das Bedürfnis, uns in ein anderes Licht zu stellen. Das heißt, man möchte jetzt so von uns denken, wie man von uns gedacht hätte, wenn wir zeitig da gewesen wären. Nicht wahr? Wir wollen das jetzt überbrücken, dieses zu spät sein. Oder etwas anderes. Einige Leute sind da empfindlicher als andere. Andere gehen einfach über die Gefühle anderer hinweg und sagen, das kann mir wurscht sein, was der von mir hält. Aber früher oder später ist er auch angewiesen auf das, was die anderen von ihm halten. Hier prüft uns der Herr und fragt uns immer wieder, bin ich einer, der verzichten kann auf sein eigenes Leben, auf seine eigene Ehre? Muss ich meine Ehre verteidigen? Muss ich meine Absichten rechtfertigen? Murre ich, wenn es nicht so geht, wie ich es meine, dass es gehen sollte? Nehmen wir einmal die vier Beispiele, die Paulus in 2. Korinther 4 erwähnt, die wir schon einmal durchnahmen. Er sagt, wir werden unter Druck gesetzt. Oder wir leiden Trübsal, wird auch übersetzt. Aber wörtlich, wir werden unter Druck gesetzt. Oder wir kommen in Verlegenheit, wir wissen nicht mehr Rat. Oder wir werden verfolgt, jemand ist hinter uns her. Oder werden sogar niedergestreckt, niedergeworfen. Wenn dieses mit uns passiert, wir kommen in Druck hinein, auf dem Arbeitsplatz. Jemand setzt uns unter Druck, du musst, du hättest tun sollen und so weiter und so weiter. Oder wir wissen jetzt nicht mehr Rat, wir sind jetzt Leute, die bloßgestellt sind und wir wissen nicht, was sie wissen sollten. Wir möchten ja gern Leute sein, die etwas wissen. Wir möchten nicht Leute sein, die nicht wissen, auch nicht bei uns selbst. Wir möchten wissen, was wir zu tun haben. Aber Gott nimmt uns oft oder sperrt uns oft die Wege, sodass wir nicht wissen, was wir tun sollten. Warum? Paulus gibt uns die Antwort in Vers 7. Damit die Kraft, die sich dann entfalten darf in der Schwachheitsstelle, damit die aussieht wie eine stärkere, die ich habe. Damit es klar wird, hier hat Gott die Lücke gefüllt. Die Ehre soll Gott bekommen für das, was hier geschieht. Die Frage ist also, murre ich? Gebe ich zu verstehen, dass ich, alter Mensch, da noch immer etwas sagen und wissen will? Oder wenn jemand hinter mir her ist, oder wenn ich niedergestreckt werde, in die Horizontale komme, murre ich, sage ich, nein, es müsste nicht so sein, oder kann ich es annehmen? Das geht zusammen mit einer anderen Frage, ob wir uns immer noch auflehnen gegen die Herrschaft Gottes. Da kann sich der alte Mensch auch bemerkbar machen. Ist Gott wirklich Herr in meinem Leben? Wir sind jetzt allerdings an den Abschluss unserer Zeit heute Morgen gekommen. Vielleicht sollten wir diesen Punkt dann doch besser für morgen lassen. Dann können Sie sich vielleicht einmal einige Gedanken machen darüber. Was heißt es, wenn Gott Herr ist in meinem Leben? Wir hatten einmal einen Studenten, der konnte nicht an die Führung Gottes glauben. Der meinte, das sei irgendwie allgemein. Er war Holländer und war gewohnt zu denken daran, dass Gott souverän ist und alles einfach lenkt. Und nun bin ich einfach hier eins von seinen Geschöpfen und er wird schon für mich sorgen. Er hatte nicht diese persönliche Beziehung zu Gottes Herrschaft und Führung. Was heißt das, wenn Gott im Himmel, der große Gott, Herr ist in meinem Leben? Wenn Jesus Christus Herr ist? Wenn der Heilige Geist, also der dreieinige Gott, Herr ist in meinem Leben? Wie sieht das aus? Ist Gott Herr in meinem Leben? Das ist eine Frage für morgen. Wir wollen zum Schluss noch beten. Herr, wenn du uns neu machen willst, erneuern willst, dann müssen wir aus dem Weg, damit du etwas aufbauen kannst. Alles Eigene, alles, was von uns selbst kommt, von uns als Menschen, das taugt nicht. Denn alles das vergeht mit der Welt. Und die Welt vergeht mit allem ihrem Vergnügen. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Nur das, was nach deinem Wohlgefallen geschieht, das hat Bleibe. Das hat Bestand. Herr, öffne uns die Augen dafür und gib uns die Einwilligung, das Ja dazu. Gib uns, Herr, ein tiefes Ja zu dir, das bereit ist, Nein zu uns selbst zu sagen. Herr, führe uns durch die Schritte, die notwendig sind, damit es anders werden kann, neu werden kann unter uns. Amen.